Morgen miteinander. Ihr seid mir viel zu ruhig. Ist das der Schnee? Schön, dass ihr da seid. Ich habe meine Tochter in der hintersten Reihe gesehen. Wow, wunderbar. Schön seid ihr da. Geht's euch gut? Wow, super. Ja, heute haben wir ein interessantes Thema. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr ausnahmsweise. Mal sehen, wann ich aufhöre. Wir haben ein interessantes Thema. Das könnte man auch hören an einer Kaderschulung oder an einem Eheseminar oder was weiß ich wo. Da gibt es Leute, die würden viel Geld für sowas bezahlen. Und ihr bekommt das einfach so. Wow! Es geht dann um Kommunikation und auch Konfliktbewältigung. Ja, wir sind ja beim Thema Teamgeist, nebeneinander, aber unbedingt miteinander. Wer hat schon mal erlebt, in einem guten, in einem super Team zu arbeiten? Wer hat das schon mal erlebt? Wie war das? Cool. Erfolgreich? Ermutigend? Und wer hat schon mal in einem Team gearbeitet, wo es nicht so rund gelaufen ist? Das erzählen wir jetzt die Geschichten nicht, oder? Wow. Dort, wo es klappt und wo es harmoniert, da kann man arbeiten, da hat man Fun, da hat man vielleicht viel Arbeit. Ich erinnere mich an sehr viele Situationen im Spital. Aber das haben wir gepackt. Wir haben am Morgen nicht gewusst, wie wir die Arbeit bewältigen können. Aber wir haben uns geholfen, wir haben uns in die Hände gearbeitet. Es ist so sensationell. Und deswegen Teamgeist, da müssen wir dran arbeiten. Das ist etwas, was Jesus ganz wichtig gewesen ist. Auch er hatte ein Team, ein 12er-Team, oder? Das war das Dream-Team, oder nicht? Überhaupt nicht! Mensch, hat Jesus geritten, oder? Nach 3 Jahren den besten Unterricht, niemand wollte die gewöhnlichsten Dinge wie Dienerschaft begriffen haben. Und die einen wollten den Feuer vom Himmel senden, oder? Und die anderen wollten sagen, Herr, ich möchte dann im Reich Gottes an deiner Rechten sitzen. Das war ein schwieriges Team, oder? Und Jesus hat es noch nicht ganz geschafft, am Ende seiner 3-jährigen Investition dieses Team richtig aufzupeppen. Und dann hat er gemacht, was auch wir machen sollten. Was hat er gemacht? Er hat gebetet. Und so hat er dann im hohenpriesterlichen Gebet gesagt, Johannes 17, 20, sie sollen alle total zusammenrücken, so stark, als wären sie nur einer. Genauso wie wir beiden, du und ich, eins sind, so sollen sie auch zusammenhalten und verbunden sein. Das war sein Traum, das war seine Idee, das war sein Wunsch von ganzem Himmel. Ich habe den Pilz umgeworfen. So, okay. Ja, unser Mensch, der menschliche Körper kann ja Spitzenleistungen erzwingen, oder? Oder erleben, das ist unglaublich. Das ist unglaublich und wie geschieht das? Das geschieht nicht nur deswegen, wenn wir geniale Organe haben. Es geschieht deswegen, wenn jedes Glied am Leib seinen Teil dazu tut und zusammenarbeitet. Ich habe euch das Beispiel von Usain Bolt erzählt. Der kann 100 Meter in weniger als 10 Sekunden zurücklegen. In dieser Zeit habe ich noch nicht mal begriffen, dass die angepfiffen haben zum Rennen, oder? Wow! Aber wir haben gesagt, der Erfolg von Usain Bolt ist nicht nur seinen langen Chaken zu verdanken, oder? Sondern der Funktion eines jeden Gliedes. Ohne Herz ginge kein Meter. Ohne die Lungen kein Zentimeter. Der Leib funktioniert, kann Höchstleistungen erzielen, wenn jedes Glied zusammensteht. Und ich möchte sagen, er potenziert sich sogar in einer gewaltigen Art und Weise und ist zu Superleistungen fähig. Wow. Und Jesus vergleicht die Gemeinde mit was? Unter anderem auch mit einem Leib. Und in Markus 16 und Matthäus 28 hat er uns einen Generalauftrag gegeben, das Evangelium, die beste Botschaft aller Zeiten zu verkünden und Menschen zu Jüngern zu machen, sie in ihren Gaben zu fördern, sie freizusetzen, dass sie damit eine verlorene Welt dienen und sein Reich aufbauen. Und vom biblischen Verständnis her können wir diesen von Jesus erteilten Auftrag nur dann erreichen, erfolgreich erreichen, wenn jeder von uns sich als lebendiges und aktives Glied 100% präsent ist am Leib und seine Gabe und seine Talente einsetzt. Sonst funktioniert das nicht. Wenn wir es uns nicht leisten, zusammenzustehen, verbunden sein miteinander, dann sieht der Leib Christi vielleicht etwa so aus. Wow! Wenn wir es uns leisten, uns nicht zu ergänzen mit unseren Gaben, wenn wir uns leisten, so zu leben, dann gibt es nicht nur Frust, sondern dann ist vor allem die Funktionsfähigkeit des Leibes Christi geschwächt. Und dann können wir unseren Berufung, unseren Generalauftrag nicht erreichen, weil der Leib kein Power hat, weil der Leib nicht präsent ist, weil die Glieder nicht miteinander arbeiten. Wir haben eine Berufung, zusammenzustehen. Und Gott ruft seinen Leib auf, ganz neu in der letzten Zeit zusammenzustehen. Und er ruft seinen Leib auf, ganz neu in die Einheit. Und wisst ihr, wer das auch weiß? Das weiß der Teufel besser als wir. Und er hatte Schießfreude, wenn Christen so leben. Der hat eine Freude, wenn mal Streit ist in der Gemeinde. Der hat eine Freude, wenn wir nicht miteinander reden. Blöd ist nur, dass wir oft auf das hineinfallen und da voll mitspielen. Und das sehen wir eben auch beim heutigen Thema Kommunikation und Konfliktbewältigung. In meiner Militärzeit, da machte ich Dienst bei einer Fliegerfunkkompanie als Gerätemechaniker. Und diese Kompanie hatte die Aufgabe, die Kommunikation zwischen einzelnen Militärverbänden sicherzustellen. Und bei militärischen Aktionen weiß man ganz genau, dass der Gegner in kürzester Zeit, der beste Gegner in kürzester Zeit schachmatt ist, sobald man seine Nachrichten und Funkverbindungen unterbrechen kann. Und deswegen ist etwas vom Allerwichtigsten in der heutigen Kriegerei, dass man EKF einsetzt, dass man elektronische Kriegsführung betreibt mit dem Ziel, die Kommunikation des Gegners auszuschalten. Der Peter wisst noch die Details dazu, oder? Und wo das geschieht, dass eine Kriegspartei nicht mehr sich versteht, dass die Kommunikation nicht funktioniert, dann hat sie verloren. Wow. Ja, wo Menschen aktiv miteinander zusammenleben und zusammenarbeiten, da entstehen unweigerlich Konflikte. Auch in der Kirche. Ja, wie viel von diesen Stäben seht ihr da? 3, jemand 4. Und wer hat jetzt recht? Oh, so ist manchmal das Leben. Hört, wir werden immer wieder, auch in der Kirche, Mitstreiter begegnen, die wir nicht verstehen, die diagonal anders denken als wir vielleicht, die eine andere Einstellung haben, die wir niemals nachvollziehen können. Und ob du glauben willst oder nicht, werden vielleicht sogar früher oder später verletzt von ihnen oder enttäuscht von ihnen. Das hat sogar Jesus erlebt, oder? Wieso geschieht das? Es geschieht oft nicht absichtlich und böswillig. Aber es geschieht einfach deshalb, dass wir uns manchmal nicht verstehen, weil wir einfach einzigartige, tickende Originale sind. Jeder von uns tickt ein wenig anders, weil er anders geprägt ist, weil er anders erzogen worden ist und, und. Und dann verstehen wir uns manchmal auch nicht ganz, weil wir auch als Christen nicht vollkommen sind. Wir sind unfertig, wir sind unreif. Und dann haben wir oft ein hartes Herz. Das ist nicht böswillig, aber das ist vielleicht einfach eine andere Prägung. Ich habe ein halbes Jahr mit einem Afrikaner zusammen Mittag gegessen, der hat schon 2-3 Tote auferweckt. Aber als wir eine Diskussion hatten über Wein trinken, Mama mia, ich sage euch, ich werde niemals mehr dieses Thema ansprechen mit einem Afrikaner. Andere Prägungen! Ich möchte nicht sagen, ich habe falsch oder ich habe recht, aber das ist so. Wow, wir sind Stückwerk. Wir sind einfach nur Stückwerk. Und hört, mit aller Salbung Gottes, mit aller Gottesbegegnung, werden wir trotzdem immer wieder Situationen erleben, wo wir einander auf die Füße treten, wo wir uns nicht ganz verstehen. Und deswegen müssen wir lernen, konstruktiv miteinander zu sprechen, zu kommunizieren, miteinander zu begegnen, uns konstruktiv begegnen. Ja, wie reagieren wir in einem Konflikt? Jeder von uns ein bisschen anders, oder? Manchmal explodieren wir bei einem Konflikt, machen extrem viel Lärm, wir schießen wie ein Cowboy im Western-Saloon mit unseren Worten wild um uns her, wir terrorisieren und dominieren mit unserem Auftritt die ganze Szene, oder? Hast du das auch schon erlebt? Bist du auch schon ausgeflippt? Mama mia, blöd ist nur, dass dabei die Probleme überhaupt nicht gelöst werden. Und was bleibt zurück? Ein Chaos! Blaue Augen! Mama mia! Ja, die einen sind hitzig, oder? Wie der Petrus, sind eher so diese Typen. Und die anderen, und zu denen gehöre ich manchmal auch, die ziehen sich bei einer Auseinandersetzung wie der Eskimo im Schneesturm in ihr herrliches, warmes Iglu zurück. Dort stürmt es nicht mehr, Halleluja. Und sie warten und warten und warten auf bessere Zeiten. Und die kommen oft leider nicht alleine. Wenn wir es lernen wollen, glücklich und erfreuliche Beziehungen zu erleben und Siege für das Reich Gottes zu erringen, dann müssen wir uns zuerst dafür entscheiden, dass wir es lernen wollen, besser zu kommunizieren. Entscheide dich, lernen zu wollen, in Konfliktsituationen und auch sonst konstruktiv zu kommunizieren. Und das gilt jetzt für die Arbeitswelt, für die Ehe, das gilt für die Kirche, das gilt für überall. Wir müssen es lernen. Das kann man lesen in allen Fachbüchern. Gute Kommunikation ist der Schlüssel für gute Beziehungen und der Schlüssel zum Erfolg. Wow. Nun, Kommunikation, da könnte uns der Max viel mehr dazu sagen, oder? Das ist nicht so ganz eine einfache Sache. Kommunikation sind nicht nur Worte. Zuerst müssen wir verstehen, dass in einer direkten Interaktion nur 7% mit Worten geschieht. Wow! Kommunikation geschieht aber auch zum Beispiel durch den Tonfall. 38%! Und wer hätte das gedacht? 55% durch nonverbale Körpersprache. Wow! Kommunikation ist komplex. Kommunikation ist uns nicht total in die Wiege gelegt. Das ist das Erste, das wir wissen müssen. Das Zweite, wir haben unglaublich schwer, mal eine konstruktive Kritik anzunehmen. Stimmt das? Oh, ich weiß noch, als mein Pastor mir das erste Mal ein Feedback geben wollte über meine erste Predigt, da habe ich gleich abgestellt. Das wollte ich nicht hören. Das Dritte, das wir wissen müssen, wir haben es schwer anzunehmen, aber wir haben auch fürchterlich Schwierigkeiten, Kritik positiv rüberzubringen, konstruktiv rüberzubringen. Und dann wissen wir, Gott hat uns 2 Ohren gegeben und einen Mund, aber zuhören ist nicht unsere Stärke, oder? Und dann gibt es eben Probleme. Und deswegen müssen wir lernen zu kommunizieren. Jeder von uns ist anders geprägt. Als ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich auf die Welt gekommen. Erst dann, ja. Wow. Da war ich bei Ihnen zu Besuch, erster Abend. Der Vater da, die Schwester da, ich weiß nicht mehr, ob der Bruder auch da war. Und die haben sich innerhalb von einer Viertelstunde Dinge über den Tisch erzählt, was da so läuft. Mir ist der Kiefer runtergefallen. Die haben sich alles gesagt, zack, zack, eins zu eins. Und bei uns zu Hause hat man immer geschwiegen. Und das gab interessante, lustige erste Jahre, oder? Mama mia, meine Frau hat immer gesprochen und gesagt und ich habe immer geschwiegen. Immer Eskimo gespielt. Aber wir haben gelernt. Sie hat gelernt, sich manchmal zurückzunehmen. Und ich habe gelernt, ein bisschen zuzuregen. Und heute denkt sie manchmal, jetzt möchte ich wieder mal ein bisschen mehr sprechen. Versteht ihr das? Okay. Ja, Kommunikation ist nicht einfach. Und deswegen geschieht oft dieser Mechanismus, den wir fast täglich erleben und der oft ohne jegliche schlechte Absicht geschieht. Ganz einfach. Die Person 1 versucht, eine Botschaft mit dem Inhalt A weiterzugeben. Und dummerweise kommt diese Botschaft aber bei der Person 2 aus ganz verschiedenen Gründen oft verzerrt oder falsch an mit dem Inhalt B. Oder aber diese Person, die interpretiert das einfach so. Und vielleicht gibt dann die Person 2 ein Feedback, das bei der Person 1 wiederum mit dem Inhalt C ankommt. Und was ist das Resultat davon? Missverständnisse, Unverständlichkeit, komische Gedanken, komische Gefühle, bizarre Reaktionen, unglaubliche Probleme. Und wieso? Gar nicht, weil es böswillig war, sondern weil wir uns Mühe haben zu verstehen, weil wir es nie richtig gelernt haben, richtig zu kommunizieren. Und gute Kommunikation ist eine Kunst, aber sie ist erlernbar. Und Sabine hat gefragt, wer möchte wachsen heute, wer möchte sich verändern? Oh, ich möchte lernen, noch viel besser zu kommunizieren. Kommunikation, eine gute Kommunikation ist anstrebenswert. Wer ist denn der beste Kommunikator? Ich meine, Gott ist der Kommunikation als Meisterkommunikator extrem, extrem wichtig. Jesus hat mit seinem Blut einen enorm hohen Preis bezahlt, um diese lebensbringende Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen, die durch die Sünde unterbrochen worden ist, möglich zu machen, wieder möglich zu machen. Und deswegen, wenn er so einen hohen Preis bezahlt hat für die Kommunikation, dürfen wir nicht einfach das Handtuch werfen, wenn wir uns mal nicht verstehen und wir da einen Konflikt haben. Gott hat uns aufgezeigt, es lohnt sich zu investieren in eine gute Kommunikation. Versuch mal einer Ameise etwas beizubringen. Schwierig. Du musst dich ziemlich anstrengen und schwitzen. Das Einfachste wäre, wenn du selber zur Ameise werden würdest. Wenn du seine Sprache sprechen würdest. Wenn du ihr vorgeben würdest, was du von ihr verlangst. Und das hat Gott gemacht mit Jesus. Jesus hat seine Herrlichkeit im Himmel verlassen, ist zu uns Menschen auf diese Welt gekommen, hat unsere Sprache gesprochen. Wieso? Dass wir verstehen. Gott ist der Meister, der beste Kommunikator. Wow. Und deswegen dürfen wir lernen. Gott hat es uns vorgemacht. Er hat einen Wunsch, dass wir das lernen als Menschen, richtig miteinander zu kommunizieren. Und wenn wir nicht die Bereitschaft haben, uns mit verschiedenen Optiken auseinanderzusetzen, dann werden wir nie wachsen. Wo aber Meinungsverschiedenheiten richtig ausgetragen werden, können sie zum Segen und zum Wachstum führen. Und wenn du es lernen willst, glückliche und erfreuliche Beziehungen zu erleben, wenn du es erleben möchtest, wie der Leib Christi Siege vollbringt für Jesus, dann müssen wir es lernen, zu kommunizieren. Und deswegen sagen wir Gott, hilf mir, dass ich da wachsen kann, dass ich mehr so werden kann, auch wie du. Jetzt haben wir ein geniales Buch und es ist die Bibel. Und Paulus zeigt uns im 4. Kapitel des Epheserbriefes in den Versen 25 bis 32 verschiedene Prinzipien auf, die uns helfen, mit spannungsgeladenen Konflikten richtig umzugehen. Und diese Prinzipien, die funktionieren in der Ehe, die funktionieren im Geschäft, die funktionieren in der Gemeinde. Wow. Und in diesem Kapitel, in diesem 4. Kapitel des Epheserbriefes, da geht es im Generellen dafür, dass Paulus uns anhält, dass wir als Christen das alte Leben ablegen sollen. Und an dessen Stelle soll er dafür sein Denken der Christen nach dem Willen Gottes erneuern und ein neues, gottgewolltes Leben anstreben. Um das geht es generell. Aber wir gehen jetzt in den Text hinein. Epheser 4, 25, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und das, was uns Paulus hier als erstes sagen möchte, ist, sagt die Wahrheit, ohne dabei den anderen zu verletzen. Die Wahrheit sagen. Da gibt es eine Journalistin, die hat sich spezialisiert über Berichterstattung von Kriegen. Und die hat etwas ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, in einem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. In einem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Und in einem Fachbetrieb habe ich Folgendes gelesen, jetzt müsst ihr euch anschnallen, besonders die Frauen. Lügen ist zur alltäglichen Routine geworden. Eine Notlüge hier, eine Verleumdung da, eine Halbwahrheit dort. Lügenforscher schätzen, dass Frauen im Schnitt täglich 180 Mal lügen. Und die Männer? 220 Mal. Mamma mia. Okay. Also, so ist's. Hä? Und Paulus fordert uns hier auf, aufrichtig zu sein. Er fordert uns, ehrlich zu sein, Masken abzulegen und Situationen so darzustellen, wie sie genau sind. Wie ist das? Wir geraten in eine Meinungsverschiedenheit, in eine heftige Auseinandersetzung und dann versuchen wir mit allen Möglichkeiten, unser Argument zu gewinnen. Stimmt, oder? Und auch wenn wir nicht direkt lügen, lassen wir bestimmte Dinge bewusst weg. Oder wir schlittern so in unserem Eifer oft in so einen Graubereich hinein, in so Halbwahrheiten hinein. Oder wenigstens übertreiben wir ein bisschen, oder? Oder wir untertreiben ein bisschen hier und dort und so. Kennt ihr das? Wenn wir die Bibel lesen, stellen wir mit Schrecken fest, dass Lüge die erste Sünde war, die Gott in der Urgemeinde bestraft hatte. Und vergessen wir nicht, Ananias und Sapphira haben dabei ihr Leben verloren. Was macht uns schlussendlich frei, wenn wir ein Argument gewonnen haben? Nein, die Wahrheit macht uns frei. Und Paulus gibt uns hier sogar noch einen Grund an, wieso wir die Wahrheit sagen sollen unserem Nächsten. Epheser 4, 25. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Unser menschlicher Körper funktioniert nur deswegen, weil er ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem beherbergt. Die Glieder unseres Körpers lügen sich, Gott sei Dank, in der Regel, wenn sie gesund sind, nicht an. Mein schmerzender Zahn vermittelt mir zum Beispiel die Information, Jürg, du solltest jetzt besser zum Zahnarzt gehen und dein riesiges schwarzes Loch, das du bereits gesehen hast, mit den Augen flicken lassen. Und weil mich die einzelnen Glieder nicht anlügen, kann ich das in Ordnung bringen? Kann ich wieder gesund werden? Kann ich eine weitere Infektion verhindern, die dann auch vielleicht den Körper betrifft, oder? Die andere Glieder anstecken können. Die Lüge hindert den Leib daran zu funktionieren und das ist brandgefährlich. Und so ein bisschen in diesem Graubereich zu leben, nur so ein bisschen zu täuschen, und nur so ein bisschen eine Situation nicht ganz korrekt darzustellen. Wisst ihr, wie man das vergleichen könnte? Das könnte man vergleichen mit ein ganz bisschen schwanger zu sein. He? Ja, ich bin schon schwanger, aber nur ein bisschen. Vergiss es! Funktioniert nicht. Kommunikation, die gesunde Beziehungen schafft oder wiederherstellen kann, beginnt mit dem Reden der Wahrheit. Und diese Wahrheit, das habe ich euch schon mal gesagt, muss immer mit Liebe und Respekt ausbalanciert sein. Denn Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität, ist brutal. Und Liebe ohne Wahrheit ist sentimental, oder? Verstehen wir? Wow! Mit anderen Worten, sag die Wahrheit, ohne dabei den anderen zu verletzen. Das war der erste Tipp, den uns Paulus da hineinschiebt. Der zweite Tipp, den machen wir auch noch. Halte die Selbstkontrolle auf, bleibe ruhig und sprich oder handle nicht unter dem Impuls des Zornes. Epheser 4, 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ja, wenn wir die Kontrolle verlieren, und das geschieht leider manchmal, dann werden wir oft zornig. Und dann schreien wir oft ungezügelt umher und bringen das Schlechteste, das in uns ist, ans Tageslicht, oder? Und es ist noch interessant, da bin ich nicht ganz einverstanden mit Paulus, aber er weiß es besser als ich, oder? Paulus missbilligt zwar nicht jede Art von Zorn. Es gibt tatsächlich legitimen Zorn, wie wir das im Leben von Jesus sehen, über Dinge, die offensichtlich widergöttlich sind. Aber wir sehen bei Jesus auch, dass dieser heilige Zorn immer auf das Wohl von Menschen fokussiert war. Das gelingt uns eben meistens nicht, wenn wir aufgedreht sind, oder? Unser Zorn und unsere Emotionen bergen ein unglaublich gefährliches Potenzial, dass wir plötzlich eine destruktive Haltung entwickeln, um die betroffene Person zu strafen, um sie leiden zu lassen oder manchmal um sie gar zu verletzen, um ihr Eis auszuwischen. Und Paulus warnt uns deswegen, dass wir mit solchen Haltungen dem Teufel leicht Raum geben können. Und zwar geschieht das, indem wir im Zorn oft allzu leicht Worte gebrauchen, die Enttäuschung auslösen, Bitterkeit, Hass, Rache und manchmal sogar Hoffnungslosigkeit. Und so sagt uns Gottes Wort, dass wir aufpassen sollen, dass wir so keine leichte Beute oder Zielscheibe für den Teufel werden. Nebenbei, Klammer, der Teufel kann übrigens auch Raum bekommen, wenn wir Menschen bewusst stehen lassen, indem wir ihnen das Gespräch verweigern und sie isolieren. Genauso verwerflich, Klammer zu. Im menschlichen Zorn kommen uns plötzlich wieder all die schlechten Dinge hoch, die einmal falsch gelaufen sind und die uns einmal verletzt haben. Kennt ihr das? Ich möchte folgende These aufstellen. Je zorniger wir werden, desto historischer werden wir. Ich meine nicht hysterisch. Ich meine wirklich historisch. Hey Mann, Ich weiß noch ganz genau, als wir uns vor 50 Jahren verlobt haben, da hast du mir Blumen geschenkt, die waren nicht hundertprozentig frisch. Die waren bestimmt schon gebraucht oder wenigstens herabgesetzt im Preis. Du warst immer schon so ein Geizhals. Und dann sind wir vor 25 Jahren auch nur deswegen nach Kreta gefahren, weil die Reise ein Sonderangebot war. Du bist ein Geizhals. Da wird geangelt in der Vergangenheit. Und da kommen Dinge zum Vorschein, die schon längst verrottet sind. Die kann man gar nicht mehr erkennen. Und Mensch, da streiten wir uns manchmal über Dinge, die können wir gar nicht mehr objektiv beurteilen. Denn nach all diesen x Jahren haben die schon so, wir wissen gar nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, oder? Und Gott hat gemäß Micha 7,19 all unsere unzähligen Sünden ausnahmslos in die Tiefen des Meeres geworfen, weil er sie uns vergeben hat, weil sie ihn nicht mehr interessieren. Und deswegen hat dort ein Schild Angeln verboten. Und wir sind dumm, wenn wir angeln gehen. Aber auch wenn wir die Fehler von anderen hervorangeln, oder? Dann ist das genauso verwerflich. Wow. Wenn wir unserem Nächsten mit einer Haltung des Zorns, der Kritik, der Verurteilung, des Richtens begegnen, wird die Situation nur noch schlimmer. Und der Heilige Geist, dessen Frucht auch Selbstbeherrschung ist zum Beispiel, möchte uns helfen, dass wir uns zuerst beruhigen, bevor wir unkontrollierte Worte von uns geben, die wir später wieder fürchterlich bereuen, hast du es auch schon erlebt. First calm down. Zuerst musst du runterfahren. Wie geschieht das? Weiß auch nicht. Geh unter die kalte Dusche. Oder mach einen langen Spaziergang im Wald mit dem Hund, oder? Darum bin ich so viel unterwegs. Oder meditiere darüber, was Jesus uns gesagt hat, wie wir unseren Feinden begegnen sollen. Wow. Und ich weiß es immer wieder, wenn ich vor einer Aussprache, vor einer schwierigen, vor einer hitzigen Aussprache zuerst bete, zuerst mit Gott gerungen habe, dann kommt die Aussprache immer ganz anders raus. Als wenn ich vollgeladen bin, oder? Und einfach aufs Tische und reindresche mit meinen Worten. Je mehr diese Früchte des Geistes gemäß Galater 5,22 unser Herz bestimmen, Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung, desto sachlicher und weniger emotional betont werden unsere Aussprachen sein. Mit anderen Worten, halte die Selbstkontrolle auf, bleibe ruhig und sprich oder handle nicht unter dem Impuls des Zornes. Wir machen noch einen Punkt. 4. Gehe Konflikte im richtigen Moment an und schiebe sie nicht auf die lange Bank. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Die Bibel ermahnt uns, dass wir Konflikte nicht anstehen lassen. Wieso? Damit sie durch ständiges Nachdenken da nicht Ärger und Bitterkeit aufgebaut werden kann. Habt ihr das auch schon erlebt? Du denkst nach und plötzlich ist aus einer Mücke ein Elefant geworden, oder? Je mehr Zeit verstrichen ist ohne eine klärende Aussprache, desto mehr unbegründete Hypothesen, Bitterkeit, Gift sammelt sich an in unserem Herzen. Unangegangene und unausgesprochene Spannungen können uns krank machen. Und dann noch etwas anderes. Persönlich erachte ich es auch als sehr, sehr unweise, zu später Stunde in einer gereizten, in einer übermüdeten Zustand happige Konflikte anzugehen. Das geht in die Hosen. Besser sagen, wir verstehen uns überhaupt nicht. Aber wir schlafen mal drüber und beten drüber und morgen um 10 Uhr gehen wir diesen Konflikt neu an. Das bringt viel mehr. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ich möchte da mal einfach die Punkte alle ausgelassen, machen wir ein anderes Mal weiter. Paulus sagt uns, wir sollen uns entscheiden, lernen zu kommunizieren, wie er das, Gott uns das gezeigt hat, wie Gott investiert hat, damit Kommunikation geschehen soll. So wachsen wir nur darin, wenn wir uns entscheiden, jawohl Gott, wir möchten das. Dann haben wir gesehen, dass Paulus uns sagt, wir sollen lernen, die Wahrheit zu reden. Ich denke, niemand von uns ist ein vollberuflicher Lügner, oder? Aber so die Halbwahrheit und der Graubereich, da habe ich auch immer wieder mal ein Gespräch mit oben, oder? Wow, da möchte ich wirklich zulegen, weil die Wahrheit uns frei macht. Und dann sind wir aufgefordert, die Selbstkontrolle aufzubauen, ruhig zu bleiben, aufpassen, dass der Zorn mich nicht Worte aussprechen lässt, die verletzen, die kaputt machen. Und dann sollen wir die Konflikte im richtigen Moment angehen. Alles, was man versucht zu regeln, was vor 50 Jahren geschehen ist, das geht in die Hosen, oder? Wow! Und wir werden weiterfahren mit diesem Thema. Ich möchte es jetzt nicht einfach reinquetschen, weil es ist zu wichtig, weil die besten Punkte, die kommen noch. Wow! Das, was uns noch am meisten herausfordert, kommt noch. Herr, wir möchten dir danken, dass du der Meisterkommunikateur bist, Herr. Du hast einen Preis bezahlt. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Du bist Mensch geworden, Jesus. Du hast unsere Sprache gesprochen, weil es dir so ein Anliegen war, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Herr, wir danken dir, dass wir alle verschieden sind. Jeder von uns ein Volltreffer Gottes, ein Original Gottes, auch wenn wir das manchmal nicht so sehen, Herr. Aber wir möchten dir danken, dass du uns Gnade schenkst, in der Kommunikation zu wachsen, Herr. Dass du uns Gnade schenkst, gerade in diesen vier Punkten, die wir heute gesehen haben, dass wir wachsen. Herr, dass wir dir ähnlicher werden. Du bist die Wahrheit. Und wir möchten lernen, wahrhaftig zu sein, Jesus. Und du bist auch die große Liebe und deine Liebe hat allen Hass bezwungen, Herr. Und lass uns, Herr, in Liebe die Wahrheit aussprechen. Lass uns mit dir zusammen Konflikte angehen. Gib uns die Gnade, dass wir Dinge auch ansprechen, die uns vielleicht schwerfallen. Herr, gib uns Gnade, dass wir wachsen, Herr. Dass wir dir ähnlicher werden. Dass wir ein Leib werden, der funktioniert. Dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, wie unterschiedlich jedes Glied auch begabt worden ist von dir. Schenk uns die Gnade, dass diese Kommunikation in dem Leib funktioniert. Wenn das geschieht, Jesus, da wird etwas Wunderbares freigesetzt. Da gibt es Lebensfreude, da gibt es Teamgeist, da gibt es aber auch Erfolg, Jesus. Und wir möchten wirklich punkten für dein Reich, Jesus. Wir möchten, dass Menschen dich erleben. Du sagst, Menschen werden erkennen, dass du gekommen bist vom Himmel, wenn sie die Liebe an uns sehen, Herr. Und möge ein neues Maß von Liebe im CZB aufwachsen, durch das wir miteinander reden, durch das wir versuchen, einander zu verstehen, durch das wir uns entscheiden, uns besser hineinzudenken in den anderen. Danke, Jesus, echt, für die Kommunikation, für das Geschenk der Kommunikation, Herr. Du hast uns berufen, miteinander zu leben und nicht isoliert. Und du hast uns berufen, zusammenzustehen und dass wir gemeinsam unsere Lasten tragen. Danke, Jesus, dass du so wunderbar bist. Halleluja. Amen. Und wir singen noch ein Lied und Sabine will noch abschießen. Amen.